Nach dem Halving holt Bitcoin ein neues Allzeithoch oder korrigiert er noch tiefer? Samstagnacht bei Block 840.000 war es soweit. Bitcoin vollzog sein viertes Halving und reduzierte damit die Block-Subsidy auf 3,125 BTC. Wie kann sich dieses Ereignis auf den Bitcoin-Preis auswirken? Wir beleuchten daher in dieser Folge unter anderem die Preisentwicklungen der vorherigen Halvings, das aktuelle Wyckoff-Pattern und die Saisonalität an den konventionellen Märkten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 22. April 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der gefühlt Wyckoff sein geistiger Ziehvater ist. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Das hast du aber toll gesagt. Also, da war ich selber überrascht. Noch etwas kaputt tatsächlich vom Wochenende, weißt du ja selber. Wir mussten ja früh raus und für mich ist ja auf den Samstag dann, wer nicht reingehört hat, kann sich sogar bei uns auf YouTube noch nachträglich angucken. Wir hatten ja wohl noch ein Post quasi, dennoch live Halving-Sendung, zum Halving. Der Sven, der David und ich und der Peter war im Hintergrund, hat das technisch alles realisiert, dass das auch alles fluppt. Lief, glaube ich, gut. Die Leute fanden es gut. Insofern, ja. Dann starten wir mal die neue Woche durch und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das Bitcoin diese Woche und dann auch in den nächsten Wochen post-Halving verhält. Hat man ja nicht so häufig.
Ja, du hast es angesprochen, den Livestream. Ich fand es sehr schön, war sehr gutes Community-Feedback, was wir da am Samstagmorgen eingefahren haben. Insofern hat es sich gelohnt, glaube ich, dass wir da alle am Samstag, was heißt früh aufgestanden? Ich bin ja sowieso immer um 7 Uhr wach. Für dich war es vielleicht ein bisschen härter, aber ich fand es ein sehr schönes Event. Ja, und damit geht's jetzt los in diesen Podcast. Auf geht es. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch im Invest. Wir haben einen Gast. Um genau zu sein, eine Gästin. Und ich habe das gerade mal im Duden nachgeguckt und es gibt diesen Begriff tatsächlich. Wir haben nämlich eine kompetente Frau zu Gast und wer das ist, das erfahrt ihr im Verlauf dieser Folge. Zu Beginn wieder einmal danke für all die positiven Kommentare und das Feedback auf Spotify. Diese Woche von Anna Lübbe, Limax Limax, D. Derbe, Zoldi und vielen anderen. Und wenn ihr etwas für euer digitales Karma tun wollt, dann schenkt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und teilt diesen Podcast mit allen Menschen, die aus ihm einen Mehrwert ziehen können. Ja, jetzt erstmal der Blick in die Vergangenheit. Die letzte Woche stand ganz im Zeichen des vierten Halvings. Samstagmorgen um 2.10 Uhr war es dann soweit. Mit dem 840.000. Block hat sich reibungslos die Block-Subsidy als größter Teil des Block-Rewards für die Miner von 6,25 auf 3,125 halbiert. Und diese Zahl, die wird uns jetzt bis zum Jahr 2028 begleiten und dann steht das nächste Halving an. Wir haben das Halving, wir haben es ja gerade schon angerissen, umfänglich auf allen Kanälen begleitet. Mein persönliches Highlight war definitiv der Livestream auf YouTube am Samstagmorgen. Und es war einfach schön zu sehen, dass das Format so gut angenommen wurde und auch immer noch wird. Die Views steigen immer noch weiter. Preislich gab es letzte Woche auch etwas Aufregung. Und zwar dippte Bitcoin am Mittwoch einmal kurz unter die 60.000 US-Dollar-Marke, konnte sich aber insgesamt seitdem ca. 10% erholen. Stefan, wie ist dein Blick auf die letzte Woche?
Der hat sich sogar zweimal unter die 60.000 bewegt und am Freitag war es sogar noch ein bisschen krasser. Also am Freitag, genommen von Donnerstag auf Freitag, wollen wir auch gar nicht großartig darauf eingehen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, da globales Säbelrasseln zum Glück nur und nicht mehr. Insofern in der Folge kam es zu einem doch nicht unerheblichen Abverkauf, nachdem wir quasi in der Vorwoche an dem Samstag, wir haben genommen, den ersten größeren Dip gesehen hatten bei Bitcoin und vor allen Dingen den Altcoins. Ging es diesmal, sagen wir mal, ein bisschen verstärkt dem Großen an den Kragen, währenddessen, Solana und viele große Altcoins deutlich, also die kamen auch nochmal zurück, aber haben deutlich höhere Tiefs ausgebildet. Bitcoin hingegen bildete nochmal ein tieferes Tief aus, fiel dann in der Spitze am Freitag in der, sagen wir mal, sehr schwachen US-Session, auch im US-Finanzmarkt, dort ging es ja auch derbe gen Süden, fiel Bitcoin dann einmal kurz mit, auf 59.573 US-Dollar, Drehte da also ziemlich genau, wer die Großanalysefamilie ist, ziemlich genau am Golden Pocket, nennt man das, war auch dann so die letzte Haltegriff, den die Bullen dann greifen mussten im Endeffekt, um das zu verhindern, dass es dann wirklich deutlich tiefer geht. Haben sie gemacht, dann kam der Kurs zurück. Im Endeffekt, dass trotz sozusagen des Luftangriffs auf den Iran durch Israel und die ganze Problematik am klassischen Finanzmarkt, unter anderem Nvidia 10% gen Süden gerauscht, hat sich Bitcoin stark gezeigt und ist dann sozusagen von dem Tief, und das fand das bemerkenswerte Stück weit, massiv gen Norden gelaufen und hat sich in der Spitze dann an dem Tag 10% erholt, also genau 10% eine Bewegung gen oben und gen Norden gestartet, fand ich schon bemerkenswert. Und notierte dann eigentlich zum Glück gestern Abend ein gutes halbes Prozent fester, im Wochenvergleich wohlgemerkt, bei knapp unter 65.000. Das geht momentan auch fröhlich weiter, also hat sich auch dann am Montag früh und in der Nacht von gestern auf heute dann weiter gen Norden bewegt, stehen jetzt aktuell bei knapp 66.000. Insofern, mal summa summarum, Schwäche der Technologiewert, politische Unsicherheiten, also wirklich ein starker US-Dollar gleichsam, also ein tendenziell viel Gegenwind für Bitcoin und Co. Was ist? Bitcoin hat gezeigt, die 60.000, die psychologische Marke, die sollte erstmal nicht aufgegeben werden, was definitiv erstmal bullish zu werten ist. Und insofern schauen wir mal, wie es dann so in den nächsten Tagen weitergehen könnte.
Ja, du hast es gerade angesprochen, die großen Aktienindizes, der SPX, NDQ, DAX, Nikkei, die sind eigentlich schon den ganzen Monat in einem Abwärtsimpuls und im Vergleich dazu hält sich Bitcoin. Im Vergleich dazu hält sich Bitcoin recht gut. Und jetzt ist es soweit. Wir haben, wie gerade angekündigt, heute einen Gast im BTC Echo Invest. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon von YouTube, X oder Instagram. Auf YouTube hat sie über 21.000 Abonnenten und mittlerweile 171 Videos veröffentlicht. Auf X sind es auch schon über 12.500 Follower. Die Rede ist von Dr. Stefanie Morgenroth, auch bekannt als Miss Krypto. Steffi, momentan sieht es bei dir recht bullisch aus, oder?
Ja, Peter. Hi, schön, dass ich in dem Podcast mal dabei sein kann. Bin super, super dankbar. Ich habe eine unglaublich tolle Community über die letzten Jahre mit aufgebaut, mit erreicht und mit diesen Menschen diesen Weg zu gehen im Crypto-Space, auch die Entwicklungen mitzutragen, von DeFi hin bis zu Web3 und Bitcoin-Halving, all das in den letzten Jahren, was so viel passiert, und ich bin super motiviert und mit diesem positiven Feedback kann es eigentlich nur wunderbar weitergehen.
Ja, das klingt doch super. Wir haben dich heute eingeladen, um die Zuhörer von deiner Expertise profitieren zu lassen. Und zwar gucken wir hier im Invest ja zu Beginn immer auf die Gewinner und Verlierer der letzten 7 Tage. Und Steffi, hol uns doch da bitte einmal zu den Cop-Coins. Nein, keine Polizei. Zu den Top-Coins der letzten Woche ab.
Ja, Peter, also es ist viel, viel in den letzten Tagen passiert. Schauen wir uns die 7 Tage der Top-Gainer und die Top-Loser im Altcoin-Sektor speziell an, dann stellen wir fest, dass ja insbesondere Meme-Coins mit den Hundemotiven in den letzten Tagen die größten Gewinner sind. Zum Beispiel der auf Solana ansässige Bonk, aber auch die Hunde-Coins wie Shiba oder Floki, die auf Ethereum laufen, verzeichneten teils über 20-30% signifikante Wertsteigerungen. Ja, die Anstiege können wir uns unter anderem dadurch erklären, dass wir erhöhte Handelsaktivitäten in diesen Zeiträumen hatten. Bonk zum Beispiel hatten wir Anfang der Woche in 24 Stunden Handelsvolumen von 125 Millionen US-Dollar bis hin zu zwischenzeitlich über 500 Millionen US-Dollar. Das entspricht etwa vierfach einem erhöhten Handelsvolumen und das nur in einer Woche. Auch insgesamt ist die positive Stimmung, wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, sehr, sehr positiv. All das hat natürlich zu den Meme-Coins und den unterstützten Hunde-Coins und deren Zuwächsen geführt. In Summe erhöhte sich auch der Kaufdruck in den vergangenen Tagen, was für die erhöhten Preise spricht. Kurz vor dem Halving hielt man sich im April tendenziell eher zurück wegen des volatilen Marktes. Nachdem jetzt aber eben nun das Halving am Wochenende stattgefunden hat, denke ich, können wir uns in den nächsten Tagen von einer überdurchschnittlichen Meme-Coin-Performance als Folge auf die Bitcoin-Reaktion freuen. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, das klingt doch gut. Ich gucke mal gerade, der Fear and Greed Index. Bei Binance war er auch schon wieder und auch hier bei Alternative Me ist er auch schon wieder bei 73. Ich glaube, letzte Woche waren wir mal auf 54 runter. Ja, das unterstützt das, was du gerade gesagt hast. Da ist der Markt wieder euphorisch, jetzt nach dem Halving. Und ja, Meme-Coins substanziell eher schwach. Und gehen wir deshalb mal weg von diesem Sektor im Crypto-Space und gucken auf den ersten Platz, auf wirklich auf den tatsächlich ersten Platz. Da steht Core. CORE mit über 42% und mittlerweile Platz 57 nach Marktkapitalisierung. Steffi, was ist Core? Was kann es? Was will es? Und wo kommt aktuell der Preisanstieg her?
Ja, super interessantes Projekt. Ich habe mir das tatsächlich auch in den letzten Tagen erst eben aufgrund dieses enormen Preisanstiegs ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und zwar, ja, es ist unser Top-Performer Nummer 1. Und ja, bei Core handelt es sich erstmal um eine Layer-One-Blockchain, das Bitcoin fokussiert. Darauf können wir, denke ich, dann auch mal gleich auf den Preisanstieg eingehen. Das Projekt wurde entwickelt von einer dezentralen unabhängigen Organisation, der Core DAO. Und der Core, also CORE-Token, ist der Utility- und Governance-Token in diesem Core-Netzwerk. Was jetzt Core besonders macht und vielleicht von anderen Bitcoin-assoziierten Projekten abhebt, ist der ja, sogenannte Satoshi-Plus-Konsensus-Mechanismus. Der Name kommt daher, dass Core einerseits eben Ethereum-kompatibel ist, also EVM-kompatibel, und dann den Proof-of-Stake-Konsensus mit dem Proof-of-Work-Konsensus von Bitcoin kombiniert. Und ja, die Folge ist, dass mit dieser Kombination sichere Smart-Contract-Funktionen von Ethereum mit der dezentralen Power von Bitcoin kombiniert werden können. Und damit das ganze Netzwerk auch so funktioniert, arbeitet Core eben speziell mit Bitcoin-Minern zusammen. Die Miner können dann ins Core-Ökosystem eingebunden werden und erhalten neben ihren regulären Bitcoin-Belohnungen, was sie eh schon machen, zusätzlich Core-Tokens als Belohnung. Dadurch wird so eine Art Symbiose hergestellt zum Bitcoin-Netzwerk. Und Core stieg, denke ich, dann auch in den letzten 7 Tagen, so vermute ich, deshalb, ja, weil wir eben das Halving-Event hatten, denn durch das Halving reduzierte sich ja ein Teil der Blockbelohnung. Und um diese reduzierten Anteile auszugleichen, könnten nun, so denke ich, die Miner nach weiteren zusätzlichen Einnahmequellen suchen, indem sie zum Beispiel an Netzwerken wie Core teilnehmen. Ein weiterer Faktor mag mitunter, sind ein paar News gewesen letzte Woche, angekündigt worden sind, und zwar führte die Core DAO vor kurzem im Netzwerk eine Art ja natives Bitcoin-Staking ein. Das bedeutet, dass Inhaber von Bitcoin ihre Liquidität jetzt bereitstellen können, ohne die Kontrolle über ihre Coins zu verlieren, also erstmal non-custodial Staking, nicht verwahrtes Staking, und sie können dann eben ihre Coins weglocken. Und in dieser Zeit, wo sie die weggelockt haben, werden sie Teil von diesem Validierungsprozess im Core-Netzwerk und erhalten im Gegenzug ebenfalls dann Core-Token als Belohnung. Also interessant für die Miner, aber auch für ja, Bitcoin-Halter, die Liquidität in Form von Bitcoin anbieten wollen, ohne jetzt zum Beispiel den Coin rappen zu müssen, also wie es bei Ethereum normalerweise so ist. Basierend eben auf diesem Yield-Mechanismus gab es dann zusätzliche ja, institutionelle Interessen, und zwar führten ein Finanzunternehmen, DeFi Technologies und Valor, die führten ein börsengehandeltes Finanzprodukt, ein Bitcoin-ETP ein. Und der macht es jetzt eben auch Investoren möglich, durch die Zusammenarbeit mit der Core DAO an ja, Bitcoin-basierten Renditen zu profitieren. Das waren jetzt eben so all das, Bitcoin-Halving, Bitcoin-assoziiert, Staking-Funktionen, Liquidität von Bitcoin im Grunde neuartig nutzen, das waren neue Funktionen und Faktoren, die den Core-Preis eben ja besser als so manch andere Meme-Coin nach oben getrieben haben.
Okay, das klingt nach einem durchaus spannenden und auch sehr komplexen Projekt, das du jetzt gerade angerissen hast. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann das natürlich jetzt als Impuls nutzen, um da selbst noch tiefer einzusteigen. Ich glaube, Steffi, hier in 2-3 Minuten so ein komplexes Projekt jetzt in aller Detailtiefe zu erklären, ist unmöglich. Aber ich finde, du hast uns da einen sehr guten Überblick gegeben. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal auf den Chart, was bei Core los ist. Core gibt es zentral gelistet bei OKX, sehe ich am Februar 2023, ist jetzt etwas über ein Jahr alt, und wir sehen einen ganz starken Anstieg seit 4 Wochen. Seit dem 22. März ungefähr ging es rasant nach oben bei Core von ungefähr 58 Cent hoch in der Spitze bis auf 4,30 Dollar. Und diese 4,30 Dollar, die sind im Prinzip der Tagesschlusskurs, der beim initialen Listing auf OKX erreicht wurde. Ich habe mich für OKX entschieden, weil da das Core-Handelsvolumen am größten ist. Und wir sehen, dass ungefähr ja, vor 14 Monaten, da im Februar, da gibt es einen signifikanten Tagesschlusskurs bei 4,49 und da ist Core jetzt erstmal rangelaufen innerhalb von 4 Wochen. Ja, sehr starker Anstieg, 50 Cent ungefähr auf 4,49 hoch katapultiert. Auch das Volumen ist wunderbar mitgezogen. Ja, und jetzt hat Core, ist in einer Konsolidierungsphase meiner Meinung nach. Wenn man das Fibonacci Retracement anlegt, hat Core von seiner jüngsten Spitze bei 4,36 ist er runter bis zum 78,6er runtergelaufen, also eine sehr deutliche, eine sehr starke Korrektur, konnte dann auch wieder hochlaufen auf 2,97. Da sieht man einen signifikanten Widerstand aus dem Wochenchart. Ein Wochenschlusskurs liegt da bei 2,97. Ja, und jetzt konsolidiert Core in dieser Range und muss auf der Oberseite jetzt erstmal ja, die Tagesschlusskurse bei 2,70, so sehe ich das, bei 2,70 überwinden, dann natürlich die signifikante Marke bei 2,96 und dann kann es auch weiter wieder Richtung Allzeit hochgehen. Auf der Unterseite sehe ich einen Tagesschlusskurs bei ziemlich genau 2 Dollar. Ja, der sollte nach unten nicht verlassen werden, damit die Bullen hier weiter am Ruder sind. Gut, jetzt nach Core, dem Top-Gewinner, gucken wir noch auf die Verlierer der letzten 7 Tage und ja, hier rangiert mit Toncoin, ein alter Bekannter. Wir hatten Toncoin immer wieder in den letzten Wochen. Toncoin jetzt mal auf der anderen Seite. Toncoin rangiert mit minus 12,8% auf dem roten Siegertreppchen, wenn man es mal so nennen möchte. Und ja, nach der Top-Performance in den letzten Wochen, Steffi, jetzt diese Korrektur. Weißt du, was da passiert ist?
Also vielleicht auch mal diese Korrektur, denke ich, ist eine Folge auf eben die letzte Rallye, die wir erlebt haben. Und da vielleicht nochmal, um jeden abzuholen, beginnen wir vielleicht nochmal damit, was ist eigentlich Toncoin und was ist dann in den letzten Wochen nochmal passiert. Toncoin ist auch eine Layer-One-Blockchain. Sie wurde ursprünglich unter dem Namen Gram 2018 von Telegram entwickelt und 2020 gab es dann eben mit der SEC-Konflikte und dann hat sich eben der Gründer Durov von Telegram aktiv aus dem Geschäft zurückgezogen. Nach wie vor ist es aber noch so, dass Telegram, das Netzwerk, als Art strategischen Partner unterstützt, also Beziehung ist nach wie vor sehr eng. Und insofern dann immer, wenn es mit Telegram News gibt, da wird auch dann für Toncoin es auch wieder interessant. Und letzte Woche war es dann so, dass am 19. April Tether den USDT-Stablecoin auf der Ton-Blockchain eingeführt hat. Der ging live. Auch der an Gold gebundene Stablecoin Tether Gold soll eingeführt werden. Das waren so diese einen News in diesem Zusammenhang, die einfach für ja eine gute Performance in der letzten Vergangenheit getragen haben. Jetzt ist aber so gewesen, dass es dann letzte Woche ein Dubai-Event gab, und zwar die Token 2049. Und auf diesem Event gab es dann auch unter anderem 2 Reden vom Tether-CEO Arduino und dem Telegram-Gründer Durov. Und im Rahmen der Rede soll dann Durov eben, so berichten manche Quellen, auch darüber gesprochen haben, weitere Web3-Features, tokenisierte Emojis zum Beispiel oder Trinkgeldfunktionen in der Telegram-App einzuführen, um das zu erreichen eben dann mit Hilfe der Ton-Blockchain. So, und ja, es gab zwar keine Einzelheiten über die Funktionen, konkrete Zeitpläne, das wurde jetzt alles nicht im Detail bekannt gegeben, das hat natürlich aber die Anleger so ein bisschen ermutigt. Daraufhin stieg natürlich der Preis deutlich an, jetzt sind wir in diesem, das ist alles so letzte Woche auch nochmal zusätzlich passiert, zu den bereits bestehenden Tether-Partnerschaften. Dann gab es diesen Höchststand, der erreicht worden ist. Nach dem Event kam es dann, das vermute ich eben, zu einer Art Buy the Rumors, Sell the News Event. Man hat eben ein bisschen abverkauft, so dass der Tonpreis dann ja endlich nach einer längeren Zeit der Aufwärtsphase etwas nachgeben musste und heute ja zu unseren Top-Losern der letzten 7 Tage gehört.
Ja, danke dir. Ja, Loser muss man bei Toncoin in der Tat wirklich in Anführungsstriche setzen. Wenn ich mir die Performance angucke seit Februar diesen Jahres, ja, von ungefähr 2 Dollar hoch auf 7,50 Dollar in der Spitze, ja, dann ist diese Korrektur jetzt runter auf 6,16 im Moment. Ja, die ist normal, die ist natürlich, wer so stark nach oben geht, ich sehe hier auch auf Gate.io, habe ich mir den Chart aufgemacht, steigt es mit dem Volumen, mit ansteigendem Volumen nach oben, also das ist eine sehr schöne Rallye, die Toncoin hat und jede Rallye verläuft in Wellen, da kann es nicht immer nur aufwärts gehen und die Konsolidierung jetzt, die sieht im Tageschart, sieht die nach einem gleichschenkligen Dreieck aus, wenn man in den 4-Stunden-Chart geht, dann sieht man allerdings doch etwas leichten Überhang bei den Bären, denn die Hochs werden immer tiefer und die Tiefs sind weitestgehend gleichbleibend, ich sehe da ziemlich, ja, ich denke die 5,97 Dollar, die sollten die Bullen jetzt halten, um weiter am Ruder zu bleiben. Darunter könnte sich die Korrektur dann ausdehnen auf, ich sag mal grob, 5,56. Da ist eine signifikante Unterstützung. Alles in allem sieht das im Moment danach aus, als ob ein sehr bullischer Coin einfach mal ein bisschen korrigiert. Ja, okay. Danke dir, Steffi, für deine Expertise. Ich bin jetzt gerade, was Core betrifft, auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Und wenn ihr dank Steffi auch ein bisschen schlauer werden wollt, dann guckt euch gerne Steffis Masterclass an, die sie in Kooperation mit uns veröffentlicht hat. Sie heißt Investieren in Kryptowährungen in 5 Schritten zum eigenen Portfolio. Und ihr findet sie unter btc-echo.de/academy-schulungen und den Link dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Wer ansonsten mehr von Steffi sehen und hören will, der findet sie unter Miss Crypto GER, GER für Germany, auf YouTube, X und Instagram. Und jetzt natürlich die Frage an euch, an unsere Zuhörer, Hörer. Wie fandet ihr Steffis Gastauftritt bei uns im BTC Echo Invest? Wollt ihr Steffi hier öfter hören oder sagt ihr, nee, lieber nicht, Stefan und Peter reichen uns? Schreibt uns dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet, überall dort, wo ihr uns hört und seht. Den Part mit Steffi, den habe ich vorab aufgezeichnet. Jetzt geht es gleich wieder mit Stefan weiter. Und damit kommen wir noch zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema. Wir gucken auf Pro und Contra für Bitcoins weiteren Weg und beleuchten dabei die Argumente, die für eine Ausdehnung der Korrektur sprechen und aber auch die Argumente, die für ein neues Allzeithoch sprechen. Starten wir einmal mit der Entwicklung nach den bisherigen 3 Halvings vor dem 2024er. Und da gibt es ja dieses Narrativ der Post-Halving-Dips und da haben wir uns mal auf die Suche gemacht nach den Post-Halving-Dips im Tageschart. Also jede Kerze repräsentiert einen Tag und wir gehen zurück ins Jahr 2012, da gab es gar keinen Dip, ja, up only nach dem Halving, einfach nach oben. 2016, da ging es schon deutlich nach unten und zwar bis zu 28% in der Spitze. 2020 gab es auch gar keinen Post-Halving-Dip, up only, ja, auch im Jahr 2020 ging das Ding nach dem Halving einfach nur nach oben, also es ist dann nochmal nach, ich glaube, 2 Wochen fast aufs Halving-Niveau zurückkorrigiert, aber der Wert des 2020er Halvings, der wurde nie unterstritten. Ja, also 2012, 2020 up only und 2016 bis zu 28%.
Wobei, wir wissen ja, die eine Grafik haben wir ja selber. Also das war die unmittelbare Reaktion, die Peter meinte. Also zweimal ging es einfach so YOLO, die Leute haben gefeiert, Halving und so, geht direkt ab. 2020, also wie gesagt, einmal, also 2012 und 2020 ging es YOLO direkt hoch. 2016 hatten wir quasi der schwierige Halving in der Spitze bis zu 28% runter. Wenn man jetzt mal guckt, 30 Tage danach war es aber tatsächlich so, dass es 2012 auch nochmal zurückkam auf minus 1%, minus 2%, also quasi im Grunde genommen, wir machten eine stärkere Bewegung und dann kam es nochmal zurück. Aber 2012, das habe ich Peter auch schon gesagt, ist immer schwierig, ob das so repräsentativ war, weil da gab es noch keine Central Exchanges. Da hat man noch über Local Bitcoin oder irgendwelche dubiosen Geschichten, die es heutzutage alle gar nicht mehr gibt, gekauft. Insofern, da war das auch in einer sehr, sehr speziellen und kleinen Masse an Leuten, die sich damit beschäftigt haben in irgendeiner Weise. Die haben da gehandelt, da gab es auch kein großes Handelsvolumen, insofern finde ich 2012 immer schwierig, aber 2016, halten wir fest, gab es nach einem Monat stand mal 11% tiefer, 2020 wohlgemerkt, und das ist ja quasi das, was am nächsten dran ist und auch die größte Massenadaption damals hatte, plus 8% 2020, das immer so als zusätzliche Statistik, ihr wisst ja, ich liebe Statistiken. Und jetzt weiter zu dir, du hast da noch mehr Statistik.
Ja, bist mir gerade so rüde reingegrätscht. Dann machen wir nach den 30 Tagen auch ruhig noch die 90 Tage. Richtig. Im Jahr 2012 waren wir da 85% im Plus. 2016 immer noch im Minus, nur minus 5%, aber es ist ein Minus. 2020 waren wir 29% im Plus. 6 Monate später sind wir in allen Jahren im Plus gewesen. Und das unterstützt ja auch so ein bisschen die These, dass das Halving, dass der unmittelbare Preiseffekt, der ja eigentlich bullisch sein sollte, dass der nicht so relevant ist, aber dass wir nach 6 Monaten, also mittelfristig und auch vor allem langfristig, dass sich da diese Angebotsverknappung immer bullisch auswirkt. Also nach 6 Monaten in allen bisherigen Halving-Jahren deutlich im Plus, auch in denen, die gerade noch negativ waren oder nach 30 Tagen negativ. Ja, und nach 12 Monaten haben wir 2012 sind wir 260%, 2016 280%, 2020 562%. Also da geht dann schon wieder die Bitcoin-Rakete richtig ab. Und wir haben uns auch noch ein paar andere Sachen rund um die Halvings angeguckt. Wo liegt das Halving zeitlich zwischen Bodenbildung und neuem Zyklus-Top. Und man kann grob sagen, dass in der Vergangenheit das Halving zeitlich immer auf halber Strecke lag. Also ne, wenn man jetzt den Boden nimmt und das Zyklus-Top und das Halving liegt da irgendwie immer genau in der Mitte. Und dann kann man sich ja mal fragen, wie lange hat es nach den Halvings gedauert, bis das neue Zyklus-Top erreicht wurde. Da nehmen wir jetzt wieder diese drei Zeiträume, die wir gerade schon hatten, 2012, 2013. Da ging es am schnellsten. Na, Stefan hat es gerade schon gesagt, der Zeitraum ist vielleicht am wenigsten repräsentativ. Und in diesem Zeitraum waren es 364 Tage, also ziemlich genau ein Jahr nach dem Halving Allzeithoch im Jahr 2013 dann. Der Zeitraum 2016, 2017, da waren es dann schon 525 Tage. Und 2021 waren es 546 Tage. Also die sind relativ nah beieinander, aber man kann sehen, der Markt scheint irgendwie ja deutlich ruhiger geworden zu sein. Es ging nicht mehr ganz so schnell nach oben. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, ja, was können wir daraus für die Zukunft ableiten, jetzt nach dem vierten Halving. Und wenn man jetzt diese Reihe fortsetzen möchte, dann kommt man im Mittelwert der bisherigen drei Halvings auf 478 Tage. Legen wir 478 Tage ab jetzt dem letzten Halving am 20.04. an, dann kämen wir im August 2025 raus. Das sind also noch circa 16 Monate hin. Wenn wir jetzt eher mal auf so einen 500-Plus-Tage-Wert gehen, wenn wir sagen, die zwei jüngsten Halving-Werte da sind am relevantesten, dann nehmen wir mal so 500-Plus-Tage, dann wird es im September. Und wenn wir mal die ganz kurzen 364 Tage anlegen, dann ist es April 2025. Also auf der Unterseite ganz schnell April 2025 und sonst September 2025. Und aktuell haben wir auch den sogenannten Left Translated Cycle. Bitcoin ist mit seiner Preisentwicklung irgendwie etwas zu früh dran. Also können wir da ganz grob diesen Zeitraum April bis September 25 angeben. Aber ob das dann sich wirklich in der Zukunft auch an diesem Wert orientieren muss, das weiß keiner. Wir haben ja jetzt auch mit den ETFs noch eine besondere Situation. Aber wenn man sich jetzt nur an den Halvings orientieren möchte, dann sind das die Zeiträume, die wir da betrachten müssen. Stefan, hältst du das für sinnvoll?
Ja, also ich hätte sozusagen, also prinzipiell ist mir das N, weißt ja immer, ich komme mit kleinen Ns, also quasi eine kleine, geringe Grundgesamtheit aus der Historie ist immer schwierig, ob das dann wirklich so verallgemeinerbar ist. In der Statistik würde man sagen eher nein, also das wäre dann nicht signifikant, um nochmal im Fachjargon zu sprechen. Aber ich habe sozusagen, wie du es das letzte war, glaube ich, für mich das Entscheidende, dieses Left Translated Cycle, wie schön du das gesagt hast, dass wir im Grunde genommen einfach früh dran sind. Natürlich durch die ganze Bestätigung der ETFs, das ging es alles schneller. Da hatten wir im Grunde genommen ein Narrativ, was Bitcoin dann noch vor dem Halving auf ein neues All-Time High zumindest zwischenzeitlich hochgezogen hatte. Und ich habe so ein bisschen... die Daten oder den Zeitraum, den du nennst, ich bin ja, das hatte ich hier, glaube ich, aber auch schon mal kundgetan, hat mich vorletzte Sendung, ich bin ja der Verfechter, oder das heißt der Verfechter, ich glaube vermutlich, dass wir noch eher dran sein werden. Und das muss jetzt gar nicht mal positiv oder negativ sein, ich glaube einfach, dass, also ich habe mittlerweile sogar ein Gefühl, dass ich sage, irgendwo zwischen Oktober und Januar, also Oktober diesen Jahres und Januar 2025. Kann auch voll daneben liegen, das ist wie gesagt, keiner weiß das. Im Endeffekt sind wir alle schlauer. Aber durch dieses Left Translated Cycle plus was ich so quasi aus dem klassischen Markt doch mitnehme, wo ich tatsächlich denke, dass wir in 2025 eher ein bärisches Jahr im klassischen Markt sehen könnten, nach einem Wahljahr. Das gibt quasi die Statistik her. Und ich sehe auch viele Problematiken mitunter, die dafür sprechen können. Wiederum klassische Finanzwirtschaft oder klassischer Finanzmarkt. Muss mal gucken, vielleicht kann sich Bitcoin und auch vielleicht zieht sich Krypto da komplett raus und macht sein komplett eigenes Ding. Schön wär's. Ich plane nur aktuell für mich im Kopf erstmal mit ein bisschen eher. Wenn ich dann widerlegt werde, ist das für mich auch okay. Aber das ist quasi so das, was ich mir so ein bisschen im Kopf zurechtgelegt habe.
Ja, ist natürlich wichtig, dann irgendwie nicht zu lange auf seinen Assets sitzen zu bleiben, gerade auf Altcoins, sondern irgendwann, dass man die Kurve bekommt und auscasht. Sonst geht das ganz böse nach hinten los. Ja, was auch im Moment vielen Leuten Angst macht, dass es böse nach hinten losgehen kann, ist das sogenannte Wyckoff-Pattern, das aktuell durch die sozialen Medien geistert. Und da machen wir mal kurz einen historischen Exkurs, um zu gucken, wer war eigentlich dieser Wyckoff? Also geschrieben W-Y-K-O-F-F. Und der Herr Wyckoff, der ist schon eine ganze Weile tot. Geboren wurde der nämlich 1873 und verstorben ist er bereits 1934. Der Wyckoff, der war US-Amerikaner und berühmt geworden ist er als Aktieninvestor, denn damit hat er es zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Der wohnte dann nachher unter anderem in den Hamptons nahe New York. Ich glaube, er war Nachbar dann vom damaligen General Motors Chef oder so. Und mit fortschreitendem Alter und Wohlstand wurde der altruistischer, der Herr Wyckoff. Und er begann dann, sein Wissen mit der Allgemeinheit zu teilen, damit auch die breite Masse besser von den Aktienmärkten profitieren konnte. Denn er hat festgestellt, ja, die Kleinanleger, die werden da immer durch die Zahnritze gezogen von den Institutionellen. Und er wollte halt das etwas demokratisieren. Und als seine bekanntesten charttechnischen Theorien gelten die sogenannte Wyckoff-Akkumulation und die Wyckoff-Distribution. Also da wird einmal etwas akkumuliert, dann geht es nach oben, dann wird etwas distribuiert und dann geht es nach unten. Und diese Wyckoff-Akkumulation und die Wyckoff-Distribution, das sind recht valide Muster, die ganz grob gesagt Umkehrformationen sind, die Tops und Böden anzeigen. Und jetzt sehen wir mit dem Distributionsmuster gerade im Prinzip ein Top-Muster. Das heißt, da baut sich eine drohende Gefahr auf, dass es jetzt irgendwie nach unten geht. Da gibt es Kursziele 52.000 oder so. Und im Jahr 2021 hat das Wyckoff-Distributionspattern sehr gut funktioniert und das damalige Allzeithoch dann auch beendet. Also nicht beendet, aber es hat angezeigt, dass es sich beendet. Und Stefan, wenn wir das jetzt gerade sehen im Chart, das Muster ist noch nicht komplett ausgebildet, ist noch nicht aktiviert, aber ist der Bullenmarkt jetzt vorbei? Ist die Party abgeblasen?
Dass es eine Ähnlichkeit besitzt. Keine Angst, alle wieder hinsetzen, nicht auf den Verkaufsknopf drücken. Ich hatte das genommen, hast du recht, also das Pattern hat schon eine gewisse Validität. Ist manchmal schwierig, weil es immer genommen noch so kleine Zusatz, es kann genommen wie bei so einer, sagen wir mal, Schulterkopf-Schulterformation, da gibt es auch eine Schulterkopf-Schulter-Schulterformation zum Beispiel, wo dann Leute, das ursprüngliche Pattern kennen, nee, das ist ja nicht valide, im Endeffekt passiert es doch so, also gibt es leichte Variationen, es ist immer schwer zu erkennen, aber zumindest mal, wenn man das grob auf dem Schirm hat, das im Grunde genommen sich am besten auch so ein bisschen vielleicht nachzeichnen oder eine Kopie davon einfach mal vielleicht ausdrucken. Man kann auch, gibt es genug Seiten, einfach eingehen bei Google. Könnt ihr euch diese beiden Schemata einfach mal ausdrucken, legt euch auf den Tisch, habt das im Blick, weil wenn ihr ein paar je häufiger ihr drauf guckt, je leichter erkennt ihr es auch im Chart. Das macht es dann ein bisschen leichter, so als kleiner Tipp. Und ja, ich hatte das auch auf meinem Twitter-Account vor ein paar Wochen irgendwann mal als mögliches Szenario gepostet. Und sollte es zeitnah tatsächlich zu einem Rückfall unter nochmal 60.800 kommen, also quasi dem Level, was vor dem Abverkauf, Fehlausbruch gen Süden in der Vorwoche war ja die 60.800 Mehrfach-Support, kommen wir da jetzt tatsächlich nochmal wieder drunter, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass wir dann wirklich weiter runterfallen. Das wäre dann im Endeffekt das Distributionspattern, was aktiviert wird, und daraus kann man im Endeffekt dann als Kursziel so den Bereich 52.000, vielleicht auch 50.000, also den Bereich der Low 50s, will ich mal sagen, kann man daraus ableiten. Und selbst wenn das aber passiert wäre, und das muss man sagen, ist das für mich ein Zwischendistributionsmuster. Also es gibt im Grunde genommen, ähnlich wie es eine Redistribution und eine Reakkumulation gibt, im Grunde genommen, ne? Also man hat eine stärkere Kursbewegung gen Norden, dann ist der Kurs überhitzt, so nach dem Motto, zu viele Leute sind bullisch eingestellt, wenn zu viele Leute bullisch sind, dann passiert oftmals das Gegenteil, dann gibt es im Grunde genommen einen Abverkauf in Form dieses Distributionspatterns, zurück, wohlgemerkt, an relevante Kurslevel, in diesem Fall wäre das Ausbruchslevel da um 52.000, da optimal dann eine Stabilisierung finden. Kann sogar sein, wenn es keinen direkten Abpraller gibt, sondern wir erstmal seitwärts laufen, dass wir dort im Grunde genommen dann wieder ein kleineres, einfaches Akkumulationspattern von Wyckoff bilden, bevor wir dann halt die nächste Welle machen. Das wird man dann sehen. Aber in jedem Fall gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das ein Zwischendistributionsmuster ist, was in der Folge dennoch perspektivisch in diesem Bullrun dann neue Allzeithochs hervorbringt.
Okay, das kann den einen oder anderen hoffentlich etwas beruhigen. Zwischendistribution ist dann nicht die finale Zyklus-Top-Distribution, sondern im Prinzip einfach nur eine Korrektur auf dem Weg zu neuen Allzeithochs, die man dann idealerweise, also ich persönlich würde sie für Nachkäufe nutzen, wenn dann nochmal die 52.000 angelaufen werden, dann sind ja viele Altcoins mit Sicherheit auch günstiger. Aber was jetzt dem Ganzen, diese Aktivierung des Wyckoff-Patterns in die Karten spielen könnte, das ist die alte Börsenweisheit: Sell in May and go away. Wir sind nur noch 8 Tage vom Mai entfernt, und diese alte Börsenregel Sell in May and go away, die ist ja nicht ganz ohne Grund in der Welt. Stefan, Wie siehst du die Saisonalität an den konventionellen Märkten? Macht es Sinn, da jetzt im Mai zu verkaufen?
Ja, ich glaube, die Frage haben wir uns ziemlich genau, Peter, vor 12 Monaten schon mal gestellt. Wir hatten auch dieses Sell-May-Phänomen mal genauer, wirklich damals auseinandergenommen gehabt für euch. Wir haben da ein bisschen festgestellt, es ist gar nicht unbedingt vielleicht nur der Mai, sondern es geht halt wirklich um diese Sommermonate, da ist weniger los, da ist es leichter, nehmen Leute auch mal Gewinne mit. Ich glaube tatsächlich, der August ist im Grunde genommen tatsächlich der Monat, wo es dann nochmal am dollsten in den Süden geht. Nichtsdestotrotz, wir haben statistisch gesehen nur auf den S&P 500 bezogen in den ersten 2 Maiwochen die 4 schlechtesten 14 Tage des Jahres. Also wenn man jeden Monat immer in 2, die ersten beiden und die dritten und vierten Woche eines Monats aufsplitten würde, hätte man die 4 schlechtesten 14 Tage eines Monats, wenn man zurückschaut bis 1950. Zum anderen sagt die Statistik aber auch, dass seit 1950, und ich führe jetzt so ein bisschen was auf, was zusätzlich zu dem May-Pattern da dann, sagen wir mal, das noch zusätzlich verstärken können oder umgenommen ein weiterer Grund, der ein bisschen dafür spricht, dass wir eventuell nochmal ein wenig in die Korrektur gehen, umgenommen, oder beziehungsweise der klassische Finanzmarkt in den nächsten, ich sag mal grob, nächsten 5 Wochen ein bisschen schwächeln könnte, ist, dass wir im Durchschnitt 3-mal im Jahr 5% fallen im S&P. Jetzt sind wir aktuell vom Allzeithoch 5,6% gefallen, also umgenommen, das haben wir abgearbeitet. Sind aber gleichsam auch 6 Tage am Stück gefallen und sogar, ich glaube, auch im S&P sogar 6 Wochen jetzt auch am Stück die Woche mit einem Minus zumindest mal beendet. Ähnliches gilt für den Nasdaq, der ist in den letzten 6 von 7 Wochen am Stück korrigiert. Und der S&P und Nasdaq könnten womöglich aber sogar noch weiterfallen, denn statistisch gesehen kann der S&P und der Nasdaq kann sich davon dann nie komplett loslösen. Es sind ja auch teilweise ähnliche Aktien in beiden Indizes inkludiert, insbesondere die Schwergewichte, dass der S&P im Durchschnitt auch 1-mal im Jahr sogar bis zu rund 10% fallen kann. Ich glaube, der genaue Wert liegt bei 8, etwas. Kommt man darauf an, welchen sozusagen Zeitperiode, wie weit man zurückguckt. Ich hatte 8, etwas im Zug. Ich habe eine aktuelle Statistik, die sagt, 1-mal im Durchschnitt, so Pi mal Daumen, 1-mal im Jahr 10% roundabout. Und mit Blick auf den Chart habe ich da nun mal, für die Leute, die vielleicht auch im klassischen Markt gucken, eine Korrektur bis ungefähr, also sagen wir zwischen 8% und 12% für den S&P ausgemacht. Das wäre im Bereich zwischen 4.800 und 4.600. Nur, dass ihr wisst, wir stehen jetzt aktuell vorbörslich bei 4.967, sind also knapp unter die 5.000 gerutscht. Sondern das wären so die Werte, die ich grob bis Ende Mai mir durchaus vorstellen kann, korrektiv am klassischen Markt.
Ja, jetzt hast du, glaube ich, gerade gesagt, 6 Wochen am Stück negativ. Der SPX, der S&P 500, der ist 3 Wochen am Stück negativ. Aber da, das mit den 6 Tagen, das stimmte.
Bist du dir sicher?
Ja, klar. Ich guck mal rein hier.
Also der Nasdaq ist 6 von 7 Wochen definitiv korrigiert. Und ich meine, dass auch der S&P, du musst Kassakurse gucken, ne?
Habe ich falsch geguckt?
Das wäre möglich. Also ich habe das Also wir haben in jedem Falle meine Statistik, die erstmal sagt, ein wenig zumindest mal aufpassen. Und wir haben interessanterweise auch so ein wenig, da kommt gleich noch was zu, wir haben noch einen weiteren Wert, der erstmal erschrecken könnte, aber im Endeffekt dann vielleicht gar nicht so bärisch ist. Aber ich meine tatsächlich, ich habe jetzt keine, ich kann natürlich jetzt selber auch noch.
Ja, klären wir das mal im Nachgang hier, wo wir welchen S&P 500 Kurs uns angucken. Machen wir jetzt erstmal hier weiter. Und zwar geht es ja nicht nur um.
Es sind 4 Wochen, du hast recht. Es ist jetzt die 4. Woche am Stück. Sehe ich gerade. Meine ich zu sehen.
Ja, aber die 6 Tage am Stück, die stimmen. Jetzt gucken wir mal auf die Wahljahre. Da gibt es ja auch wieder interessante Statistiken. Die US-Wahljahre haben ja ihr ganz eigenes Eigenleben und eine eigene Statistik. Es gibt nicht nur die Saisonalität mit Sell in May and Go Away, sondern auch es gibt saisonale Muster der Wahljahre. Und das sagt eine mögliche Bodenbildung im S&P 500 Ende Mai voraus. Stefan, was
nee,
hat
Ende
es denn
Juni
damit
sogar
auf sich? Bitte?
Entschuldigung, Ende Mai, ja, du hast recht, schon. Mai, Juni, jetzt kommt schon ganz durcheinander. Genau, richtig, Ende Mai. Genau, und das sieht im Grunde genommen, man konnte von dem Seasonal Pattern, konnte man erstmal ableiten, dass von im Grunde genommen Januar bis Anfang April sich der größte US-Index stark zeigt, also zulegt im Durchschnitt. Im Durchschnitt sind es ungefähr 8%. Wir haben sogar mal wieder ein bisschen übertrieben in diesem Jahr, waren in der Spitze 10%, bis Pi mal Daumen Anfang April tatsächlich gelaufen. Waren sogar ein bisschen bullischer als der Durchschnitt zwischen 1949 und 2023. Das ist im Grunde genommen der Bereich, der da dort inkludiert wurde in der Berechnung. Und von da an sagt aber die, im Grunde genommen das Pattern, dieses Election Year Pattern, dass wir dann vom 1. April bis Ende Mai, hast du richtig, genau diese zwei Monate, Peter, dass wir da eher zurückkommen, im Grunde genommen korrektiv, bevor es dann ab Anfang Juni im Grunde genommen sich wieder hochwackelt, dann bis zur Wahl. So, und insofern haben wir da durchaus noch, ja, auch von der Zeitkomponente noch ein wenig Platz, dass wir da noch ein bisschen zurückkommen können. Auch von der Preiskomponente gibt das noch ein paar Prozent Korrektur her. Generell ist es aber so, dass wir ob aller Bearishness, will ich das mal besagen, dass wir, wenn der S&P 500 nach 5 Monaten ab, also wir hatten von November bis April 5 Monate up in a row, also quasi sind hintereinander einfach nur gestiegen, kommt auch nicht alle Tage vor. Wenn man dann einen negativen Monat hat, das ist in diesem Fall der April, also sprich, wenn wir jetzt nicht mehr es auf wundersame Weise schaffen, bis Ende April dann doch nur ins Positive zu kommen, sondern wir den Monat, wie gesagt, aktuell stehen wir ungefähr gut 5% im Minus, roundabout, da dann im negativen Schließen diesem Monat, ist im Folgemonat, das wäre dann in diesem Fall der Mai, im Durchschnitt tatsächlich mit einer Erholung von 2% zu rechnen, eine Art technische Gegenbewegung, zum Quartalsende, Ende Juni wäre das dann sogar 3,6% höher, also vom April-Tief oder April-Schlusskurs und in diesem Fall 6 Monate später, das wäre dann quasi vom Ende April bis dann die darauflaufenden 6 Monate, wären im Durchschnitt sind wir da sogar, muss gerade gucken, 8,9% wieder gen Norden gelaufen oder haben quasi 8,9% zugelegt und bis zum Jahresende dann wohlgemerkt, das wäre dann ja das 6 Wochen nach der Wahl, ich glaube Mitte November ist dann die US-Wahl, im Schnitt ist der S&P dann sogar tatsächlich 10% höher gewesen, insofern alles nicht so schlimm, zumindest sagt das die Statistik.
Ja, absolut ein Kampf der Statistiken, es gibt welche, die hier die Mai-Phase dann als bärisch definieren, jetzt hatten wir gerade aufgrund der 5 starken Monate, die wir bisher hatten, das ist dann eine bullische Statistik, dann das Wyckoff-Pattern bei Bitcoin, das dann erstmal eher der bärischen Statistik in die Karten spielen würde und langfristig sind wir aber dann wegen der Halvings wieder bullisch und ja, ganz spannend da zu gucken, was am Ende den Ausschlag geben wird und kommen wir dann auch nochmal zu einer Grafik Bitcoin im Vergleich zu Gold. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, da Bitcoin ja gegen alle Fiat-Währungen und teilweise auch sehr deutlich wie bei der türkischen Lira Allzeithochs erreicht hat. Aber gegen Gold ist Bitcoin bisher knapp unter seinem Allzeithoch aus 2021 geblieben und abgeprallt. Da sind wir jetzt gerade rangelaufen, aber wir haben es halt nicht wieder erreicht. Gelingt also jetzt ein Ausbruch, dann wäre das auch wieder ein sehr starkes Signal, was auf jeden Fall bullisch gewertet werden könnte und dass Bitcoin dann Gold perspektivisch vielleicht auch ablöst. Denn wir haben ja gerade schon über das Halving gesprochen. Die Bitcoin-Inflationsrate ist seit diesem Halving von 1,7 auf ungefähr 0,8 zurückgegangen und damit liegt sie erstmal in der Geschichte unter der von Gold. Die liegt nämlich bei 1,4. Also was jetzt den Härtegrad betrifft, ist Bitcoin auf jeden Fall das bessere Gold. Und ja, wir wissen als Bitcoiner natürlich, dass Bitcoin auch noch jede Menge andere Vorteile hat. Ne? Es ist viel leichter zu transportieren, es ist global zu verschicken, du hast eigentlich keine Lagerkosten. Es ist schneller zu verschicken. Ja, also Bitcoin und jetzt auch von der Inflationsrate in dem Punkt besser als Gold. Und kommen wir noch zu einem weiteren Grund, der auch einer Bullishness für Bitcoin in die Karten spielen könnte. Und das ist natürlich so ein Klassiker, ja, die Staatsschuldenproblematik. Stefan, wie sieht es denn bei diesem Argument aus?
Ja, also hatten wir hier auch schon das eine oder andere Mal, sprich damals waren es 34 Billionen, jetzt sind es 35 Billionen in den USA, also höher, schneller, weiter. Ist sicherlich ein Pro-Bitcoin-Argument, gerade wenn man den Verschuldungsgrad, wie gesagt, der USA, mittlerweile 35,2 Billionen, glaube ich, die haben jetzt gerade mal wieder 100 Milliarden on top draufgepackt mit dem Hilfspaket für Ukraine, Taiwan und Israel, wurde ja gerade am Wochenende verabschiedet. Ist übrigens womöglich auch ein Grund, warum Bitcoin und auch vielleicht der Aktienmarkt in dieser Woche erstmal halbwegs zumindest ein bisschen freundlicher starten könnte, munkelt man zumindest. Und ja, man denkt immer, ist es nur die USA, so wie wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen haben, aber nein, bei den anderen großen Volkswirtschaften, bei den großen Ländern sieht es gar nicht mal so viel anders aus, denn auch in China und in Indien sogar, warten wir jetzt vielleicht gar nicht so auf den Schirm, ist das alles gar nicht mehr so goldig, was da glänzt, denn mit 7,1%, das ist auf die USA bezogen, beziehungsweise 7,6% im Fall China und Indien, weisen alle ein Haushaltsdefizit gegenüber ihres BIPs auf. Das ist die Prognose für 2025. Das mal einfach so als Wert, was schon echt nicht unerheblich ist. Schaut man dann auf die USA und vergleicht das mit anderen großen Industrieländern, liegen die nämlich ungefähr dreimal so hoch oder mehr als dreimal so hoch gegenüber dem Durchschnitt. Der Durchschnitt wäre im Endeffekt Deutschland, das positiverweise an dieser Stelle angeführt. Deutschland liegt mit Kanada eher auf der anderen Seite und im Grunde genommen ist Positivbeispiel. Aber im Durchschnitt liegen andere Industrieländer bei 2%. Kann man sich überlegen, USA als größte Industrienation, westliche Industrienation liegt dann da mit 7% dann gar nicht mal so toll. Und aber auch bei China und Indien, was im Vergleich zu anderen Schwellenländern oder Emerging Markets, will ich sie mal nennen, sozusagen den Vergleich, haben wir, dass die nämlich mit ihren 7,6% auch doppelt oder mehr als doppelt so hoch liegen gegenüber dem Durchschnitt. Der beträgt nämlich für alle Emerging Markets 3,7%. So, das ist die USA, als wichtigste Nation mit der Weltleitwährung, zudem aktuell neue Staatsanleihen in einer Höhe wie, im Rekordjahr 2020, man erinnert sich an Corona, auflegen muss tatsächlich, um im Endeffekt den Karren am Laufen zu halten, bestehende Schulden, also quasi bestehende Kredite ablösen zu können, sowie neue aufnehmen zu müssen, um genommen den ganzen Haushalt zu bezahlen. Obwohl, wohlgemerkt, die Wirtschaft streng genommen relativ gut wächst, also relativ stark ist, nahezu Vollbeschäftigung vorherrscht, muss einem dann einfach zu denken geben. Ist wie gesagt ein Pro-Bitcoin-Argument. Denn wie wird es denn bitte, wenn die USA dann tatsächlich in diese harte und von einigen prognostizierte Rezession rutschen sollte und dem Staat dann tatsächlich auf der Einnahmenseite, was Steuereinnahmen über sozusagen Vollbeschäftigung, wenn die dann wegbrechen sollte, Einnahmen durch Unternehmenssteuern etc., wenn das alles wegbricht, da fragt man sich, wo soll das dann bitte dann, wie geht das da weiter?
Ja, könnte der Moneyprinter angeschmissen werden? Brrr. Und wie du sagtest, das wäre dann natürlich eindeutig ein Pro-Bitcoin-Argument. Und wir haben noch ein Pro-Bitcoin-Argument, das zumindest langfristig zeigt, dass wir noch sehr weit vom aktuellen Zyklus-Top entfernt sind. Ja, also wer jetzt die Sorge hatte, vorhin zum Beispiel beim Wyckoff-Pattern, dass da jetzt in ein mögliches Cycle-Top oder Zyklus-Top erreicht ist. Wir haben hier ein paar Daten, die soziale Metriken betreffen. Und das sieht total entspannt aus eigentlich. Also Social Risk nennt sich das Ganze, soziales Risiko. Und hier hat der Datenanalyst Benjamin Cohn einen interessanten Chart zusammengestellt. Er misst das sogenannte Social Risk durch die Analyse von sozialen Medien. Der hat da jede Menge Accounts auf YouTube und auf X zusammengefasst. Und er analysiert die Daten, fasst die zusammen und hat daher diesen Begriff Social Risk, weil es soziale Medien sind. Und wie gesagt, er misst das soziale Risiko anhand von Daten von YouTube und X und es fließt da rein zum Beispiel, wie viele Abonnenten der Crypto-Space auf YouTube hat. Also er hat ja nicht alle, aber er hat große Kanäle ausgewählt und wie viele Views die da haben und das gleiche für X, wie viele Follower diverse Analysten haben, die eine Aussagekraft haben, wie viele Follower Kryptobörsen und Layer-One-Projekte haben. Und das Ganze, das macht er von Juli 2016 bis heute. Also es gibt dann immer auch wieder natürlich Brüche, weil es gibt nicht jeden Kanal seit 2016 und so weiter und so fort. Aber er hat da eine für sich ganz gute Methode entwickelt, misst die Daten von Juli 2016 bis heute und legt den daraus entstandenen Chart unter oder über den Preischart von Bitcoin. Der Social Risk Chart oszilliert dabei zwischen 0 und 1. 0 heißt, dass es ein sehr geringes Interesse an Kryptos in den sozialen Medien gibt. Und eins bedeutet dann im Umkehrschluss natürlich, dass alle darüber sprechen. Ja, jetzt nichts gegen Taxifahrer und Friseure, aber wenn die dir erzählen, hey, ich habe von Bitcoin oder von dem und dem Projekt gehört, dann ist das oft ein Zyklus-Top-Indikator und man sollte überlegen, Gewinne mitzunehmen. Und die Vergangenheit zeigt, dass hohe Werte nahe 1 ziemlich genau mit den jeweiligen Allzeithochs korreliert haben. Eine Ausnahme bildet der FTX-Crash im November 2022. Da stieg, ja, was keine Überraschung ist, das soziale Interesse ebenfalls stark an. Also so Schocknachrichten, negative Nachrichten, die haben natürlich auch zur Folge, dass da viel drüber gesprochen wird. Und zur Bodenfindung eignet sich dieser Chart überhaupt nicht. 2019 hätte das ganz gut funktioniert, aber Ende 22, Anfang 23 nicht so gut. Was dieser Chart sehr gut abbildet, ereignet sich sehr gut zur Identifikation von Zyklus-Tops. Und die sind, wie gesagt, 2017, 21 und 22 bei hohen Werten um die 1 oder 0,9 aufgetaucht. Und jetzt natürlich die große Frage, wo stehen wir aktuell? Sind wir auch bei 1? Sind wir bei 0,9, 0,8? Fällt das Wyckoff-Pattern direkt in so einen hohen Wert? Nee, die Grafik sagt, ich habe es ja am Anfang schon vorweggenommen, das war dramaturgisch vielleicht nicht ganz so geschickt, aber die Grafik sagt, das ist alles unproblematisch. Der Wert im Video bei Benjamin Cohn vom 13.04., der zeigt 0,26 an und eine weitere Grafik ein paar Tage später zeigt sogar nochmal einen deutlichen Absturz auf 0,1 an. Hier kann also bei weitem noch überhaupt keine Überhitzung des Marktes ausgemacht werden. Und ja, damit sind wir, was diese Metrik betrifft, auf jeden Fall noch weit entfernt vom Zyklus-Top.
Ja, dann übernehme ich nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich, es gibt dann, dass die einen sozusagen von jemandem einen Datenanalyst zusammenstellten, ich sage mal speziellen On-Chain-Daten, das sind jetzt keine reinen Daten auf den Krypto, beziehungsweise die man On-Chain im Kryptospace direkt ablesen kann. Dennoch sehr interessant, finde ich durchaus. Als ich das gesehen habe, fand ich spannend, das einfach mal so zusammenzufassen und zu subsumieren, inwiefern da eine Korrelation besteht. Ja, aber wir haben generell, das sagt euch allen was, das Open Interest, das offene Interesse, einfach übersetzt, finde ich ein bisschen schräg, aber ja, das Open Interest, was einfach gesagt misst alle Long- und Short-Wetten, also alles, was gehebelt so am Kryptomarkt unterwegs ist, kann nochmal unterteilt werden in sozusagen alles oder zum Beispiel nur Bitcoin speziell oder jeweils einzelne Coins. Das hat nämlich durch den Kursrutsch infolge des Kräftemessens im Nahen Osten erstmal deutlich gelitten. Also das Open Interest sorgte dafür, also der Fall des Open Interests, beziehungsweise der Kursrutsch sorgte dafür, dass enorm viele gehebelte Wetten, in diesem Fall, wir halten uns jetzt mal bei Bitcoin, liquidiert wurden. Ungefähr laut CoinGlass waren das ungefähr 1,4, 1,5 Milliarden in diesem relativ kurzen Zeitraum von dem quasi Samstag, dem 14. oder was? 13., 14., dem Wochenende da, bis hin zum vergangenen Freitagabend im Grunde genommen. Da haben wir halt gesehen, da wurde Bitcoin richtig runtergehauen und die gehebelten Positionen wurden aus dem Markt gespült. So, in der Folge fiel auch das Open Interest logischerweise insgesamt bei Bitcoin und aber das Open Interest von Bitcoin ging allein zusammengerechnet über alle Börsen vom 12. bis zum 19. April, also am Mittag vor dem Sell-Off an dem Freitag, bis hin zu dem, nach dem Angriff, an dem Tag des Angriffs Israels auf Iran, in der Spitze tatsächlich um 22% zurück. Das sind wohl wirklich jetzt alle Börsen inkludiert, also nicht nur Binance oder eine einzelne, sondern wirklich alles, was Open Interest, überall wo gehebelt werden kann, die wurden alle mal zusammengezählt. Und da laut Coinalyze waren es in der Spitze 22%, die wir dort zurückgekommen sind. Und das ist, ja, also das allein ist schon mal ein Riesenwert. Wir kamen von gut 20 Milliarden Open Interest, 20,5 Milliarden und rauschten dann um 4,6 Milliarden, das sind sie besagten 22% ein. Und ja, das ist tatsächlich auch der niedrigste Wert seit 5. März. Das ist der Tag, als dem Bitcoin kurzfristig oder der gesamte Markt einmal durchgespult wurde und Bitcoin innerhalb eines Tages um 14% abgab auf das Monatstief im März bei 59.200. Man muss dazu sagen, wir haben uns seit jetzt von dem Tief wieder etwas erholt. Ich gucke gerade mal jetzt Stand aktuell. Wir haben ungefähr 1,3 Milliarden Open Interest jetzt wieder draufgepackt, ist aber natürlich im Verhältnis noch überschaubar gegenüber den 4,6 Milliarden, die wir runtergehauen sind. Insofern, da haben wir jetzt einfach Luft. In der Folge, was passiert?
Ja, wenn, ganz kurz. Luft nach oben. Also dieses Rasieren des, oder das Einknicken des Open Interest ist erstmal bullisch zu bewerten, weil jetzt die Luft nach oben wieder frei ist.
Genau. Man kann sogar, sogar noch ein bisschen leichter sagen, man kann, wenn man sich das Open Interest anguckt, sieht man, dass 14. März, 29. März, 8. April und 12. April waren wir mit dem Open Interest, das ist wohlgemerkt nur auf Bitcoin, das aggregierte Open Interest nur auf Bitcoin, waren wir insgesamt immer knapp über die 20 Milliarden ausgebrochen. Das heißt 20 Milliarden, 20,5 Milliarden, Pi mal Daumen, das ist so das Niveau, was scheinbar auf der Oberseite ist. Das heißt, das ist wirklich sehr viel, was an gehebelten Wetten dann im Markt ist. Und dann scheint das wohl die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es dann erstmal eine Rasur gibt und das Open Interest erstmal wieder ein bisschen runtergekloppt werden muss. Wie gesagt, aktuell steht es wieder bei 16,88 Milliarden, also ergo eine ganze Ecke unter dem Hoch von, vom, was war das, 12. April, genau. Und das halten wir erstmal fest. Infolgedessen, was passiert logischerweise immer, hatten wir auch schon mal angesprochen, Sven hatte da auch einen tollen Artikel zu, Funding Rates, die waren, wir wussten ja, alle waren quasi long unterwegs, jeder dachte, dann gehe ich gehebelt long, weil morgen ist Bitcoin 100.000, kommt dann oftmals anders. Die Funding Rates wurden komplett runtergeprügelt auf null, waren Teil sogar jetzt über das Wochenende, ich habe jetzt Stand, also jetzt heute nicht geguckt, aber die waren sogar am Samstag, Sonntag bei manchen Börsen wohlgemerkt auch leicht im Minus. Das heißt wirklich, die waren so weit runtergekommen, dass wir nicht nur irgendwie noch leicht im Plus, sondern wir waren zwischenzeitlich unter null gerutscht. Und ja, und das deckt sich im Grunde genommen auch, wenn man die Liquidity Map anguckt. Das ist eine weitere Metrik, die man zum Beispiel bei CoinGlass ganz einfach angucken kann. Da sieht man im Grunde genommen, wo liegt viel Liquidität von gehebelten Positionen. Also Unterseite meistens logischerweise Long-Geschichten, Oberseite sind es dann Short-Geschichten. Da wurde nämlich auch durch den Rücksetzer Mittwoch und Freitag das im Grunde genommen alles um 60.000 einmal wegrasiert. Das gibt's nicht mehr. Und damit haben tatsächlich auch die Market Maker womöglich nämlich Interesse daran, jetzt sich die Short-Liquidität vorzunehmen. Und da liegen, ich glaube, 1,5 Milliarden an Liquidität. Short-Liquidität liegt gerade auf der Oberseite zwischen 71.000 und dem Allzeithoch.
Okay, das könnte eine bullische Bewegung andeuten. Und jetzt haben wir ja schon auch viel über das Halving gesprochen, die Verknappung auf der Angebotsseite. Und du hast dir da in der Vergangenheit mal angeguckt, Stefan, ob durch dieses Halving eventuell eine Entkopplung vom S&P 500 stattgefunden hat. Was sind denn da deine Ergebnisse?
Ja, also Halving Grund für Entkopplung, das wird man tatsächlich sehen. Der Chart sagt eher, dass es in der Vergangenheit gegebenenfalls temporär mal eine Mini-Out-Underperformance von Bitcoin gegenüber dem S&P oder dem Nasdaq gab. Übergeordnet diese aber eher parallel laufen. Ja, was sich zum einen sicherlich der ähnlichen Kategorisierung grob als Risk Asset, denn Aktien sind auch Risk Assets, zum anderen aber auch mit der hohen Korrelation, hatten Peter und ich mehrfach drüber gesprochen, mit der unverkennbaren Korrelation der sozusagen Ausweitung oder Verknappung der Geldmenge M2 begründen lässt. Aber gegebenenfalls ist diesmal ja perspektivisch mal alles anders, denn wenn man die Faktoren, die wir oben angeführt haben, diese massive Überschuldung der Staaten, die Inflationsgeschichte, eine möglich zunehmende Diversifizierung von Depots ermöglicht vor allen Dingen jetzt auch durch die Einführung der ETFs, die ja ein Stück weit auch mit einer Massenadaption oder perspektivisch zu einer Massenadaption führen. Übrigens, ich glaube, Mittwoch, heute schon? Ich weiß gar nicht, jedenfalls, in Hongkong geht es ja jetzt auch los mit den ETFs. Also da kommt auch immer wieder was Neues, sozusagen immer mehr dazu, was wir sozusagen dort auf der Habenseite haben. Und jetzt sozusagen noch einen finalen, ich nenne es mal einen Ritterschlag, sogar der IWF, also der Internationale Währungsfonds, das ist eine News von heute Morgen, dem Bitcoin nach in einem Statement zu einem notwendigen hat Bitcoin als ein notwendiges Finanzinstrument beschrieben, um den Wohlstand inmitten finanzieller Instabilität zu bewahren. Das ist Zitat der Internationale Währungsfonds.
Das ist ja total verrückt.
Oder?
auf jeden Fall, wo Christine Lagarde und so Bitcoin, ich weiß gar nicht genau, wie sie es genannt hat, ne, aber wo es von so obersten Zentralbankern immer noch als Geldwäsche-Indikator herabgewertet wird, kommt jetzt die IWF und sagt, dass das zu einem notwendigen Finanzinstrument inmitten von finanzieller Instabilität geworden ist. Das ist in der Tat eine sehr krasse Aussage.
Und wenn du dir dann noch überlegst, Bitcoin der größte oder wichtigste Investmentbanker der Welt, der Chef von JP Morgan, der sagt immer noch, Bitcoin wäre Scam und er will davon nichts mehr hören. Also der Jamie Dimon sagt ja immer im Grunde, und dann später war er doch investiert, also auch nicht immer drauf hören, was der so erzählt. Und lustigerweise, ich setze noch einen oben drauf, hat selbst Elizabeth Warren, die ja im Grunde genommen gegen Bitcoin schlägt und eigentlich alles verbieten will, der ist jetzt aufgefallen, na gut, verbieten kann ich scheinbar nicht mehr, bin ich auch nicht wichtig genug im Grunde genommen, aber jetzt will ich 1% Steuern haben auf Bitcoin-Positionen oder sozusagen Wallets ab 500.000 oder mehr in den USA, will sie das jetzt mit 1% besteuern. Also sie will eigentlich etwas besteuern, was ja eigentlich nur illegal ist, nur von Mafia und dergleichen benutzt wird. Und also es ist sozusagen, es dreht sich, das Schiff dreht sich so langsam und die Leute kommen nicht drum herum, es dann ein Stück weit dann noch anzuerkennen.
Ja, witzig. Wir behalten diese und weitere Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Website. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und natürlich am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Test nur 1 Euro, anschließend 9,90 Euro monatlich. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Ja, ich mach's kurz. Vierte Handelswoche im April. Wir haben ein paar Schätzungen, nicht so wichtig. Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe in den USA. Morgen, da muss man gucken. Tatsächlich wird es so sein, dass ich glaube, diesmal gute Zahlen sogar gut aufgenommen werden und schlechte schlecht. Normal war immer Bad News ist Good News und Good News ist Bad News. Dadurch, dass aber wohl jetzt ziemlich klar ist, dass die Notenbank in den USA nicht so schnell die Zinsen senken wird, weil einfach die Inflationsproblematik besteht, kann es gut sein, dass dann gute Daten eher positiv bewertet werden und schlechte schlecht, weil man will ja immerhin zumindest eine starke Wirtschaft haben. Das heißt, man guckt als Investor tatsächlich wieder drauf, wie geht es meiner Wirtschaft und meinem Unternehmen. Dann haben wir in der Wochenmitte die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Da sieht man auch immer, zuletzt waren die schwach, jetzt haben sie sich wieder stabilisiert, sollen ein bisschen besser ausgefallen als erwartet, als zuletzt. In der zweiten Wochenhälfte folgen dann die erste Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal. Und beendet wird die Handelswoche, das ist für mich so mehr oder weniger ein bisschen das Highlight, durch die Präsentation der mit Spannung erwarteten neuesten PCE-Kerninflationsdaten. Das sind auch die Inflationsdaten, auf die die Fed ganz dolle schaut. Die werden auch im Rahmen der Erwartungen im Vormonat erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar ein bisschen höher ausfallen, weil die anderen sozialen Konkurrenten, die CPI-Daten waren ja in den letzten Monaten auch immer über den Erwartungen, sprich, die haben anhaltenden Inflationsdruck in den USA. Zudem, auch interessant, wir haben die Wochen aller Wochen, was die US-Berichtssaison angeht, deutlich Fahrt aufgenommen. US-Autohersteller Tesla öffnet morgen Abend nachbörslich zusammen mit dem Kreditkartengiganten Visa den Zahlenreigen. Am Mittwoch folgt dann die Facebook-Mutter Meta-Plattform sowie IBM. Ebenfalls zwei Schwergewichte aus dem Technologiesektor. Und in der zweiten Wochenhälfte haben wir dann am Donnerstagabend Microsoft und Google, also die Google-Mutter Alphabet genauer gesagt, die da ihre Zahlen präsentieren. Und das dürfte dann tatsächlich die Kursentwicklung auch des Nasdaq vor allen Dingen nachwürstig, vermute ich mal, signifikant beeinflussen. Nur damit man Vorstellung hat, in dieser Woche sind vom Market Cap her gesehen 42% der Unternehmen im S&P 500 liefern, also von der Marktkapitalisierung, das ist die alles entscheidende Woche. In der Woche da drauf sind es nochmal 25 und dann haben wir fast ungenommen alle wichtigen durch. Das heißt, diese Woche wird spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich rekapituliere nochmal die Namen. Tesla, Visa, Meta, Microsoft, Alphabet. Das wird in der Tat eine sehr spannende Woche. Ich bin gespannt, ob das die konventionellen Märkte dann vielleicht mal wieder etwas Richtung Norden schieben kann. Prinzipiell wäre das dann ja auch gut für unsere Kryptowährungen. Und damit der Blick auf die Krypto-Leitwährung, Bitcoin. Wohin können Bewegungen gehen? Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also wir halten erstmal fest, Bitcoin war trotz der Schwäche, auch gerade des US-Aktienmarktes in der Vorwoche und der, sagen wir einfach gesagt, bärischen News oder Unsicherheit im Nahen Osten zuletzt stark. 60.000 hat gehalten. Ausgehend vom Vorwochentief erholte sich dann Bitcoin erstmal um 10%, hatte ich schon erwähnt. Solange BTC, und jetzt kommt es nun erstmal wichtig, unterste Marke ist 61.800, die wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr unterschritten sehen. sollten die Bitcoin-Bullen so rum eigentlich versuchen, den Kurs zurück in Richtung 70.000 zu bewegen. Kurzfristig gilt die Marke 64.500, das ist so für heute und morgen. Wird die unten jetzt verteidigt? Halten wir die und nutzen die optimalerweise als Sprungbrett. Wollen wir schnell die 65.900, da stehen wir Pi mal Daumen auch gerade wirklich dran, da gehen wir drunter in den letzten Stunden. Die wollen wir ungenommen zurückerobern, weil das ist nämlich die 200er EMA im 4-Stunden-Chart. Die war in den letzten 6 Wochen immer wieder wichtig, guckt selber in den Chart. Und darüber haben wir den Bereich 65.900 ungefähr als Resist. Da ging es dann das letzte Mal, als wir versuchten uns zu holen, nämlich nicht weiter. Und dann ging es in der Folge tiefer. Insofern eine nachhaltige Rückeroberung dieses Levels dürfte Bitcoin dann schnell in Richtung 67.000 führen. Da habe ich auch, glaube ich, das 61er Fibonacci Retracement der letzten Bewegung. Und durchbricht Bitcoin dann dieses Level, kommt wieder meine schon häufig erwähnte Linie im Sand ins Spiel, 68.388. Hier muss der Kurs wirklich nachhaltig mal rüber und auch sich mal mehrere Tage drüber stabilisieren. Schaffen wir das, denke ich, kommt schnell die 70.000 in den Fokus. Und ja, gelingt der Sprung über die psychologische Marke von 70.000, wird ja die 71.400, die war in den letzten Wochen genommen so das Oberlimit, die Kante, wo wir immer wieder rangelaufen sind und nicht weiterkamen, die muss dann wirklich mal durchbrochen werden, optimalerweise auch richtig mit Kaufdruck. Und dann schaffen wir einen Tagesschlusskurs darüber. Dürften wir tatsächlich den Bereich, ja, ich sag mal 72.800 und knapp oberhalb das Allzeithoch, das dürfte im Grunde genommen das Ziel sein. Wir haben dann sollten wir ein neues Allzeithoch machen und alle dann wieder denken, jetzt geht schnell weiter, noch aufpassen. 74.313, die hatte ich auch mal wieder genannt. Da verläuft gerade der Supertrend im Tageschart und das war ein altes Fibonacci-Extension. Also im Grunde genommen, da hat man auch wieder eine Marke, wo man im Grunde genommen gucken muss. Schaffen wir das drüber? Ich weiß nicht, ob wir es diese Woche sehen. Ich vermute eher nicht. Wäre 80.036 so das maximale Ziel auf der Oberseite.
Okay, und wie sieht es aus, wenn der Markt schwächelt? Was ist auf der Unterseite relevant?
Ja, also wie gesagt, die Bären drücken Bitcoin, haben wir gesehen, erstmal runter. Ein nachhaltiger Abverkauf, trotz schwacher US-Börse, haben sie mal wieder nicht hingekriegt. Insofern bullish zu werden erstmal. Und die Bären sind ein bisschen ins Hintertreffen tatsächlich, meiner Meinung nach, gerade geraten. Die müssen jetzt zwingend versuchen, den Kurs zeitnah zu deckeln. Erst ein dynamischer Rücksetzer unter diese 64.500, die ich angesprochen hatte, wäre so ein erstes oder ein Signal, dass es dann doch nochmal tiefer gehen könnte. Dann kommt 63.400 in den Blick, wird die unterschritten, dürfte der Verkäuferdruck wieder stärker werden. Dann haben wir auf dem Weg noch 62.5, das ist im Grunde genommen die letzte Marke zwischen bevor dieser 61.8 im Endeffekt kommt, die so Make or Break auf der Unterseite ist. Dann fallen wir dynamisch unter 61.8, dürfte es vermutlich sehr schnell nochmal gen 60 gehen, beziehungsweise den Bereich um des Vorwochentiefs bei 59.600. Und da glaube ich tatsächlich dann nicht, dass die nochmal hält, weil irgendwann ist es, wenn zu häufig wir wo draufschlagen, fallen wir halt auch mal durch. Das würde Bitcoin dann schnell an die 57.400 führen, zeigt sich Bitcoin dann hier tatsächlich auch noch schwach und insbesondere der US-Aktienmarkt zieht die ganze Geschichte weiter nach unten nach schwachen Quartalszahlen, könnte schnell eine Korrekturausweitung in Richtung 55.000, wahrscheinlicher dann perspektivisch, aber in die Wochen darauf dann sogar der Bereich 51,5, 52,4. Da haben wir das übergeordnete 61er dieser kompletten Bewegung plus das alte Ausbruchslevel. Also da fällt viel zueinander. Das wäre so mein Maximalkurs hier auf der Unterseite.
Okay, danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir jetzt zu unserer Bitcoin-Wette. Die geht diese Woche an keinen von uns, denn du hast die 59.500 in den Raum geworfen und Bitcoin fiel auf Coinbase lediglich auf 59.573 US-Dollar. Kleiner Spaß.
Ich habe schon, versucht, irgendeinen Chart, ob es von Femex oder irgendeiner Schrottbörse ist, wo ich irgendwo finde, irgendeinen Future-Kurs, wo der da drauf geknallt ist. Ich habe heute Morgen tatsächlich geguckt.
73 US-Dollar verpasst, aber ich finde, du hast ja da einen Ehrensieg verdient. Ja, und damit kommt die nächste Wette bis zum nächsten Montag. Diesmal presche ich vor und ich sage, wir sehen 57.600 US-Dollar.
Oh, du machst es echt, du machst es mir echt schwer. Okay, because I'm a contrarian, wie man so schön sagt, und ich die Bewegung von Bitcoin, die Bewegung von den Altcoins einfach stark fand, hätte ich auch so dolle nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte die, ich nehme die 73.500.
73.500 zu ja. 57.600. Damit heißt es, top die Wette gilt und wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, eine schöne, angenehme Handelswoche, ihr Lieben.